So, ihr Lieben, nachdem wir in der letzten Einheit uns ein Stück angeschaut haben, welche Anforderungen an die Person eines Hirten irgendwie kommen oder gestellt sind vom Wort Gottes her, möchte ich jetzt in dem nächsten Teil ein Stück darauf eingehen, welche Anforderungen an den Dienst eines Hirten im Allgemeinen gestellt sind, was die Bibel dazu sagt. Und einfach für euch ein Stück, für die einen vielleicht als Bestätigung und für die anderen vielleicht zu sagen, ja, genau das ist es, warum ich wahrscheinlich meine Stärken auf anderem Gebiet habe. Und ich finde, das macht Sinn und mir hat es Spaß gemacht, diese Anforderungen an diesen Dienst ein Stück zusammenzustellen und will euch damit ein Stück weit auch ermutigen. Ich hoffe, ihr erfahrt jetzt in diesem Punkt eine Menge Bestätigung, wo ihr sagt, ja genau, deswegen fällt mir das so leicht, deswegen mache ich das so gern, das hoffe ich ganz sehr. Und vielleicht gibt es das eine oder andere, wo ihr sagt, ah ja, auf dem Punkt, da könnte ich echt noch dazu lernen und das wäre echt ein Ziel für mich, wo ich gerne dazu lernen möchte. Also, ich möchte beginnen mit einem Vers aus dem 1. Petrusbrief, 5 Vers 2, wo sich Petrus an die Ältesten schreibt und wo speziell das Hüten der Herde Gottes nochmal aufgegriffen wird. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern mit Hingabe. In diesem Bibelvers finden wir also schon deutlich, also drei starke Anforderungen an den Dienst eines Hirten. Also nicht gezwungen ist das erste, was wir im 1. Petrus 5, Vers 2 finden. Das halte ich für eine sehr wichtige Sache. Wenn jemand das rausfindet und sich ein Stück weit überlegt, bin ich wirklich ein Hirte, ist das das, was mir Spaß macht, dann wird ein Kennzeichen an diesem Dienst dich davon einfach geprägt sein, es wird dich zu nichts zwingen. Du wirst es in einer gewissen Weise gern machen und es wird sogar auch relativ einfach gehen. Natürlich ist das aus diesem Zusammenhang heraus natürlich auch eine Anforderung an die Ältesten, die generell sich dieser Aufgabe widmen sollen und da natürlich sich das freiwillig tun sollen und nicht gezwungen. Aber für die Hirten im Speziellen ist das eine besondere Sache, wo ich sagen muss, das muss einfach ein Stück leicht gehen, weil das einfach dieser Berufung und diesem Ding, dieser Sache so innewohnt, wo man sagt, ja, das fällt mir einfach leicht zu hüten, das fällt mir leicht aufzupassen, mal zu gucken, mal nachzufragen, das nervt mich nicht. Das ist eine Anforderung an diesen Dienst. Und eine Sache, die dem Hirtendienst zu eigen ist, wir hatten das schon einmal, wo wir gesagt haben, Jesus muss unser Vorbild sein und hier greift das Petrus noch einmal auf und formuliert das so mit Hingabe. Also Hingabe ist eine Anforderung an diesen Dienst. Wenn ich nicht bereit bin, mich auf diesem Gebiet hinzugeben, dann werde ich mich letztendlich auch quälen oder diese Sache wird irgendwie sehr stämmig sein. Also das ist so ein bisschen eine biblische Grundlage, nicht gezwungen, freiwillig, mit Hingabe, eine Anforderung an diesen Dienst. Und ich möchte da mal einige praktische Sachen nennen, die das so beinhaltet. Wo ich sage, wenn du auf diesem Gebiet dienst, wird das auf dich zukommen und das musst du ein bisschen wollen, sonst wird's komisch. Das erste, was ich für eine unabdingbare Anforderung an den Hirtendienst nennen möchte, ist ein offenes Haus. Ein offenes Haus und Gastfreundschaft. Ich denke, das ist etwas, was denen, die dort dienen und das gerne machen, auch eigentlich leicht fällt. Im Gegenteil, ich höre es eher so rum, dass die Leute sagen, oh bitte, gib mir ja kein Mikrofon und lass mich ja nicht mit dem Mikrofon vor der ganzen Gemeinde stehen. Da habe ich schon nasse Hände und nasse Stirn und dann kriege ich keinen geraden Satz mehr raus. Aber schön mal einen Frühstückstisch zu decken, mal Leute einzuladen, die dann einfach das bisschen genießen können bei mir, sich auch ein Stück weit dann auch öffnen, wir haben gute Gespräche, das fällt mir einfach und das mache ich auch gerne. Also das ist so eine Anforderung, wenn du das nicht gerne machst, wenn du lieber sagst, gib mir ein Mikrofon und ich tue hier 100 Leute belehren, dann scheint deine Begabung woanders zu liegen. Aber wenn du eher so geartet bist, wo du sagst, ja, da habe ich auch mehr Mut, mal was anzusprechen, dann rede ich letztendlich auch über biblische Grundlagen und ich sage den Leuten vielleicht auch hier und da ein Bibelvers, sag, das musst du so machen und es steht dort und dort in der Apostelgeschichte und so weiter. Das mache ich schon auch, aber wenn ich dann vor der ganzen Menge stehe, da kriege ich gar keinen Satz mehr raus. Also ich denke, das ist etwas, es läuft eben vieles, wir hatten das am Anfang gehabt in den Häusern. Und deswegen muss natürlich das Haus auch ein offenes Haus sein. Ich halte das generell sowieso für eine gute Eigenschaft. Gastfrei zu sein ist auch generell, berühren wir wieder das Gebiet, dass man eigentlich, dass sich da keiner gänzlich davor bewahren kann. Sagt, also mein Haus ist eine Festung und da kommt mir keiner rein und weil, das nervt mich sowieso, weil da zieht nie einer Schuhe aus, also lasse ich auch niemand rein in mein Haus. Also im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu Christi, bei dem Zusammenleben der Geschwister wird es immer offen sein und offen sein müssen, aber für Hirten doch im Speziellen. Dass da eben vieles über dein Haus läuft, vieles parallel ist. Und wir persönlich, wir haben das auch oft mit unseren Kindern besprochen. Also das war eine Sache, wir haben da nicht einfach nur so jetzt Dienstgespräche oder alles. Wir haben immer wieder mal unsere Kinder da mit reingenommen und haben gesagt, wie geht's denn euch damit? Ist euch das zu viel? Ist das gut? Und ich stelle gerade fest, bei meinen Kindern, die waren da relativ selten genervt. Also es gab schon mal, es war schön, da waren wir immer alleine. Also das gab's auch schon, dass sie das mal geäußert haben, aber in der Regel haben sie das immer gut gefunden, viel Kontakt zu haben. Also wir haben auch nicht nur mit dem offenen Haus gearbeitet, also wir haben auch sehr viel und machen das bis heute noch. Wir sind mit Leuten in Urlaub gefahren, wir sind Leute aus der Gemeinde mitgenommen und haben selten eigentlich was alleine gemacht. Und diese Geschichte fiel uns in gewisser Weise aber auch leicht. Also wenn ich mich dann auch noch gequält hätte und gesagt, oh, jetzt im Urlaub auch noch mit Leuten aus der Gemeinde. Also wenn wir das nicht gewollt hätten und das nicht einfach so, das ist mir ein gutes Anliegen, das mag ich, dann hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Das heißt, weiden und dieses offene Haus haben bedeutet, ich muss Kontakte wollen. Und in Hürde, dem wird es einfach so gehen. Der mag Kontakte, pflegt Beziehungen und ihm erscheint das nicht als ein großer Aufwand. Wie ein Lehrer, dem das wahrscheinlich nicht als großen Aufwand erscheint, da sagt, oder habe ich eine Idee von den Bibelversen, da habe ich noch 2, 3 Parallelstellen und da lege ich los und da ist, oh, da muss ich zusehen, dass ich eine Stunde fertig bin. So geht's einem Lehrer oder einem anderen, einem Propheten, da macht er Augen zu und empfängt was vom Herrn vielleicht, wenn es vielleicht so ist. Und einem Hirte, der pflegt Beziehung. Und das scheint ihm nicht schwer zu fallen. Und da ist vielleicht nicht nur der Besuch, da ist vielleicht auch das Telefonat, da ist vielleicht das E-Mail schreiben oder irgendwo hingehen, alles kein Problem. Und also mir passiert das ab und zu mal, dass ich so Telefonate habe von einer Stunde, anderthalb, um mit Leuten zu reden, meistens vormittags. Und das merke ich manchmal gar nicht, wo ich dann sage, oh, haben wir jetzt eine Stunde telefoniert? Ach so, na gut. Also das hat was, das ist ein bisschen was, was in Hürde auch wollen muss. Deswegen habe ich das so eingeordnet unter die Anforderungen an den Dienst. Und dann gibt es noch etwas, da ein Hürde eben große Beziehungen lebt, also tief in Beziehungen verankert ist, ist auch etwas, das ganze Thema Verfügbarkeit, Ansprechbarkeit, ich habe Zeit für andere. Das ist etwas, was eine Herausforderung ist und was dem Dienst innewohnt. Und ich hatte dann manchmal so Phasen, wenn ich es ein bisschen versäumt habe, meine Ruhezeiten mit dem Herrn zu haben, meine eigenen Qualitätszeiten mit dem Herrn zu haben und auch meine Qualitätszeiten mit meiner Frau und mit meiner Familie. Also ich glaube, ein Hirte muss darauf achten, dass er neben all diesen ganzen relativ öffentlich zu leben, trotzdem diese Zeiten mit der Ehefrau, mit den eigenen Kindern und mit dem Herrn selbst nicht vernachlässigt. Also wenn du das vernachlässigst, sind das so die Vorstufen zum Ausbrennen. Also wir brauchen auch diese abgeschiedenen Sachen, aber von der großen Hauptrichtungslinie sind wir in der Regel verfügbar und ansprechbar. Also ich persönlich, das ist jetzt kein Rat an alle, das muss nicht jeder so machen, aber also ich gebe meine private Telefonnummer weiter. Ich mache das einfach und ich habe da keine Sachen in der Gemeinde sowieso und viele Male auch nach außen. Ich sage, hier ist meine private Telefonnummer, hier ist meine private E-Mail, wenn du mal ein Anliegen hast, ruf mal an oder schreib mal. Das ist jetzt nicht eine generelle Regel, das musst du jetzt so machen, wer da sagt, also ein bisschen an der Stelle schütze ich ein bisschen meine Privatsphäre, das ist auch keine Sünde. Wir leben halt so und wir sind glücklich, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir darunter extrem leiden. Aber es ist schon so, dass die Hürdentätigkeit davon ein Stück lebt, den kann ich ansprechen und muss da nicht 20 Anläufe nehmen und habe dreimal schlechtes Gewissen, ob dem das jetzt Unrecht ist, dass ich ihn wieder anspreche. Also irgendwie muss von einem Hürde was ausgehen, wo du sagst, wenn dich der Schuh drückt, ruf mal an, ist kein Problem. Also ich denke, das ist so eine Anforderung an diesen Hürdendienst. Und sicherlich, wir müssen diese Abgrenzung irgendwie schaffen. Dazu braucht es Geschwister, dazu braucht es auch mal mit den Ehegatten zu reden, mit den Kindern zu reden. Und das, aber grundsätzlich darf das und soll das sein. Eine Anforderung oder weitere Anforderungen an diesen Dienst, die eben teilweise, und wir hatten das vor uns, teilweise sind das Grundausrüstungen, die Gott uns gibt, die uns einfach leicht fallen. Und teilweise sind das auch Dinge, in denen wir gerne wachsen dürfen. Wo du sagst, ach, okay, da bin ich nicht ganz so stark. Dann seid ermutigt und wachst dort in dieser Richtung. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Anforderungen stehen an den Dienst eines Hirten. Hirten geben Vertrauen. Möchte ich als Unterpunkt nennen, erste Sache, eine Arbeit, in der ich richtig viel zu tun habe. Ich muss den Leuten Vertrauen geben in sich selbst. Also das ist Schwerpunkt, also jedenfalls meiner Arbeit. Oftmals geht es nicht weiter darum, den Leuten Vertrauen zu geben in sich selbst. Weil sie oftmals zu tun haben mit Ablehnung, mit Unsicherheit, mit Versorgungsängsten. Aber manchmal hilft es auch, Vertrauen in andere zu pflanzen, in die Leiterschaft, in den Ehepartner, in andere Leute, in denen sie vielleicht mit einer Dienstgruppe zusammenarbeiten. Aber Vertrauen geben, Vertrauen schaffen. Das ist eine Arbeit, die wichtig ist in einem Hürdendienst. Und deswegen braucht man das so in der Gemeinde. Dass die Hürden an jeder Stelle, das ist einfach auch, weil ich auch vorhin sagte, wir brauchen mehr auch in unserer Gemeinde, die in dieser Arbeit hantieren und dort einfach ihren Beitrag leisten, dass man untereinander oft sagt, ey, du kannst Vertrauen haben in Gott, du kannst Vertrauen haben in deine Geschwister, du kannst Vertrauen haben in dich selber. Also das ist ein ganz starkes Arbeitsgebiet von Hürden, wo es nötig ist, in der Gemeinde da einen starken Dienst zu tun. Weitere Sachen. Was sind noch Anforderungen an den Dienst? Hürden geben, Hilfe und Rat. Das ist also auch eine wichtige Sache und sei da bitte nicht enttäuscht oder sei da oder stell dich nicht zu schnell unter zu hohe Ansprüche. Ich muss jetzt zu allen den Rat wissen, ich muss jetzt überall Weisheit und es darf ja nichts sein. Also Hilfe und Rat geben ist ein Wachstumsprozess und fangt da an, Ratschläge zu geben aus eurem eigenen Leben, deswegen war auch diese Sache mit Vorbild, aus eurer eigenen Erfahrung und aus dem Alltag heraus. Und wenn du beginnst in diesem Dienst zu wachsen, wird Gott dir nicht als allererstes die Frage geben, irgendwo, also ich habe einen ungläubigen Partner und rätst du mir jetzt zur Scheidung oder nicht? Also das sind Fragen, die manchmal an Hürden herangetragen werden, aber ich glaube, Gott sucht sich dann auch die Leute aus und die Leute, die sowas gefragt werden, bekommen dann haben auch die Idee von Ratgebern, von Leuten, mit denen man das beredet, bebetet, bis man da in solche Gebiete reingeht. Aber dieses Ratgeben, dieses Hilfegeben, das beginnt auf viel einfacheren Sachen. Da hast du irgendwie jemand an deiner Seite aus deiner Hausgruppe oder irgendwas und die sagen jetzt, also ich habe das jetzt vom Herrn empfangen, also ich spreche die Lehre ab. Also da habe ich mich irgendwie geirrt, ich höre jetzt auf, ja und da. Und dann sind die im dritten Lehrjahr und sagen, was hast du jetzt gesagt, du brichst die Lehre ab. Ja, das ist eh nicht mein Ding. Weißt du, und dann gibt man da vielleicht mal den Rat, dass es im Leben Sinn macht, Dinge zu Ende zu bringen. Und dann fängt man an, Vertrauen in eine Person hineinzusehen und sagen, du schaffst das. Hast du Angst vor der Prüfung? Ja, hab ich. Aber wenn du Angst hast vor der Prüfung, musst du nicht gleich die Lehre abbrechen. Dann können wir mal gegen die Angst beten und dann kannst du auch üben vor einer Prüfung. Das ist also auch nicht verboten. Und dann wirst du es schon schaffen. Weißt du, also so kann man, also so beginnt Rat geben. In dieser Richtung. Also da ist nicht gleich das Riesending und Hilfe und was ist denn jetzt, wie der Axel gerne so sagt, kommt die Entrückung nur vor der Trübsal oder nach der Trübsal und ich brauche jetzt mal dringend deinen Rat. Also das ist jetzt nicht das Erste. Aber solche Kleinigkeiten oder mal einen Rat zu geben, dass man sich für einen Fehler mal entschuldigt oder dass man da mal vielleicht sich mal demütigt und Mut machen, das ist gut und du kannst das schaffen. So beginnt das. Aber das ist Aufgabe von Hirten. Hirten geben Hilfe und Rat. Und es beginnt im Alltäglichen und wächst von klein nach groß. Damit, also in eingeschlossen ist natürlich Hilfe und Rat geben. Sie geben natürlich auch Weisung. Weisung geben, das ist dann schon für mich, was ich darunter verstehe, ist schon so die nächste Stufe von, das ist schon mehr eine Ansage. Hilfe und Rat ist mehr Ermutigung und auch die Möglichkeit. Wie wär's denn damit? Hey, vielleicht bringst du es doch zu Ende. Das ist so Hilfe und Rat. Die Weisung, das ist schon Zacken schärfer. Das ist schon mal, wir sagen, also da kommst du nicht dran vorbei. Du musst vergeben. Also, du hast mich jetzt schon zum x-ten Mal um einen Rat gefragt und wenn du ein Problem hast mit deiner Mutter und du die unmöglich findest und schon am liebsten den Hörer zertrampeln würdest, wenn du drauf siehst, dass es deine Mutter ist, dann müssen wir uns das Ding mal angucken und möglicherweise musst du dort vergeben, verzeihen oder ein Gespräch führen oder andere. Also das geht dann über den Rat hinaus in eine Anweisung, dass man dann sagt, von meiner Seite aus ist das das nächste Ding, das musst du machen. Oder zu irgendeiner Sünde zu sagen, du musst Buße tun. Also das ist dann schon eine Anweisung, das ist eine Weisung, das ist dann nicht mehr ein Rat. Also du bist hier in Sünde, du könntest Buße tun und nach der Buße das vielleicht auch lassen, möglicherweise. Also das ist an der Stelle nicht angebracht. Ich sehe deutlich, das, was du machst, ist Sünde. Und du musst davon umkehren, du musst Buße tun und dann musst du das lassen. Also Hirten geben auch Weisung. Damit kommen wir, oder das gemeinsam ist natürlich etwas, das geschieht in einer Atmosphäre oder in einem Rahmen, wo das bei den Betroffenen Sicherheit erzeugt. Das finde ich ganz wichtig. Also du haust das, deine Erkenntnis, die du hast über eine Person, dass das meinetwegen Sünde ist oder dass da irgendetwas wirklich auch getan werden muss. Das haut man nicht einfach den lustlos um die Ohren, sondern da vermittelt man Sicherheit und sagt, pass mal auf, das ist der Weg nach draußen. Das ist der Weg raus aus dem Dilemma, aus diesen ständigen depressiven Gedanken oder aus dem ständigen. Und das erzeugt dann am Ende Sicherheit. Und auch darin eingebunden, diese Anforderung, dass es ein Stück weit mit Wärme und mit Annahme verbunden ist. Ich glaube, dass das ein ganz großes Herausforderung ist, so möchte ich sagen, für Hirten. Wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, nämlich immer zwei verschiedene Extreme zu verbinden. Wenn wir hier, ich habe das schon so leicht angedeutet, ich habe jetzt mal ein paar solche Paare aufgestellt, die dieser Dienst so beinhaltet. Es kam jetzt schon so leicht zur Sprache, wenn man dann von Weisung, von Anweisung und trotzdem Sicherheit, Wärme und Annahme vermitteln. Da merkt man schon, oh, was ist denn das jetzt? Na, was denn? Entweder oder. Und ein Hirte hat halt die Aufgabe und die große Herausforderung, ja, das entweder oder beides zu kennen, zu haben und beides hervorzubringen. Und ich möchte euch mal drei solche Pärchen nennen, die mir wichtig geworden sind. Ob das alles ist, ob man da noch mehr solche Gruppen findet, weiß ich nicht. Aber was du lernen musst, ist als Hirte, du musst verbinden Autorität und Fürsorge. Hört sich an wie ein Widerspruch, aber Autorität vermittelt Sicherheit und Fürsorge die Annahme. Autorität heißt, also Autorität ist das, was ich vorhin meinte, die Weisung und am Ende auch mal eine Ansage und die Fürsorge, diese Annahme trotz deines Fehlers. Du bist angenommen, wir lieben dich, der Herr liebt dich und du darfst dir erst einmal sicher sein. Es ist eine Herausforderung, mit Menschen so umzugehen. Es ist nicht so einfach, Annahme zu vermitteln, ohne Sünde herunterzuspielen. Also da merkt man, dass das gar nicht so einfach ist und das ist nicht einfach so, ja, wenn ich nichts anderes mache, dann mache ich halt mal einen auf Hürde. Dort ist es schon schwierig, da zu sagen, Mensch, wie kann ich Menschen tief in der Seele sagen, du bist geliebt und grundsätzlich liebt dich der Herr auch so, wie du bist. Aber du kannst trotzdem nicht so bleiben, wie du bist. Also das ist manchmal ein langer Weg. Und wir Hirten sind dann manchmal so ein bisschen in der Gefahr, ein bisschen Sünde zu herunterspielen. Wenn ich sage, der Herr liebt dich, wie du bist, heißt das nicht, ach, was du machst, ist nicht so schlimm. Und vielleicht sieht Gott das in deinem Fall nicht als Sünde. Dort dürfen wir uns nicht hinreißen lassen. Und das beides zu verbinden, Autorität, das ist richtig und das ist falsch, aber trotzdem, komm her, und es ist kein Problem, dass du weinst, es ist kein Problem, dass du dich schämst, es ist kein Problem, dass das peinlich ist. Aber trotzdem, es sollte nicht nochmal vorkommen. Das ist die Herausforderung an den Dienst von Hirten. Eine weitere Sache, die mir schwierig erscheint, aber die nötig ist, ein Hirte muss verbinden können, Geradlinigkeit und Feinfühligkeit. Diese Pärchen, warum habe ich diese Pärchen so aufgestellt? Weil es mir ein Anliegen ist, wenn Leute in diesem Dienst arbeiten und in diesem Dienst gehen, dass da die gesunde Ausgewogenheit am Ende die tragende Säule ist von diesem Dienst. Weil es geht weder nur mit dem einen und es geht aber auch nicht nur mit dem anderen. Weil die Gradlinigkeit bringt Wahrheit und Überführung. Und im Hirtendienst brauchst du die Gradlinigkeit, sonst kannst du niemand überführen. Und sonst wird, das hatte ich schon mal gesagt, am Ende die Wahrheit gebeugt. Und das dürfen wir nicht machen. Aber die Feinfühligkeit, die schafft das Vertrauen. Und ich sage es mal ein bisschen salopp, du wirst Fehler machen auf dem Gebiet. Und also ich habe am meisten gelernt von den Dingen, die ich falsch gemacht habe. Wo ich dort an der Stelle zu plump und zu trottelig war und auf der anderen Stelle zu milde und das hat gar nicht gebracht, weil die Leute gesagt haben, ich wusste gar nicht, was der Frank will. Da hat so lange mit mir gesprochen, ich habe es gar nicht begriffen. Also dort muss irgendwie beides her. Gradlinigkeit und Feinfühligkeit. Ich möchte da mal noch mit einem biblischen Beispiel das untermauern. 1. Thessalonicher 2, die Verse 5 bis 7. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Also hier lesen wir in diesem Bibelvers auch, wo ich glaube, dass Paulus uns da auch ein Beispiel gibt. Nie mit Schmeichelworten. Gradlinigkeit, Wahrheit ist Wahrheit und dort an der Stelle bist du falsch. Und irgendwann gibt es diesen Punkt, wo wir das merken, jetzt muss ich das sagen. und sagen, ja, das ist dein Fehler. Ja, du bist ein Opfer gewesen von vielen Umständen, aber in diesem ganzen Opfersein bist du am Ende auch zum Täter geworden. Und auch das musst du dir angucken. Wir kommen nicht mit Schmeichelworten, sagt Paulus, aber trotzdem liebevoll, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Also das ist eine wichtige Geschichte. Und ein letztes Paar, was ich da nennen möchte, was wir verbinden müssen, ist Mut und Ruhe. Ruhe. Also ich habe lange gesucht, weil ich habe meine Frau mich dreimal ermahnt, da habe ich immer das falsche Wort gehabt. Ich werde dreimal durchgestrichen. Aber ich glaube, Mut fördert das Vorangehen. Wenn wir Leute haben, haben die in verschiedener Weise irgendwie auch eine Berufung, haben die auch ein Ziel mit Gott und so weiter. Und wir sollen als Hirten den Leuten Mut machen, das Vorangehen fördern. Aber von uns, und das ist vielleicht diese Sache, die uns ein bisschen leichter fällt, von den Hirten muss auch ein gewisses Maß an Ruhe ausgehen. Weil die Ruhe fördert das Auftanken. Bei Gott und auch in guten Freundschaften bei Menschen. Also Mut und Ruhe. Mut fördert das Vorangehen und Ruhe fördert das Auftanken. Was ich als letztes durch diese Sache, mit diesem Punkt Anforderungen an diesen Dienst beenden möchte, besonders eben diese Sache Autorität und Fürsorge, Gradlinigkeit und Feinfühligkeit, Mut und Ruhe, lebe auch selbst in diesen Dingen, die du anderen vermitteln möchtest. Das ist eine klare Warnung an jeden von uns vor dem Ausbrennen. Vor irgendeinem Burnout, vor Dingen, wo du sagst, also lasst mich mit euren Problemen in Ruhe, ich habe selber genug. Also das kann passieren, wenn du diese Ausgewogenheit in deinem eigenen Leben auch nicht vorhanden ist. Deswegen denke ich, waren das so die wichtigsten Anforderungen an den Dienst eines Hirten. So, jetzt haben wir das geklärt, welche Anforderungen da bestehen. Das Haus zu öffnen, Ausgewogenheit zu vermitteln und so weiter und so fort. Und nun wollen wir uns im Genaueren die Aufgaben anschauen. Die Bibel formuliert an einigen Stellen ganz konkret, welche Aufgaben ein Hirte hat. Und da finde ich, geht es uns relativ gut, die wir so diesen Dienst ein bisschen im Fokus haben, weil da stehen eine ganze Menge ganz konkrete Dinge im Wort Gottes, die der Herr einfach von seinen Hirten erwartet. Und ich hatte mich bei dieser Aufgabe noch einmal im Vorfeld diese Frage, mir eine Frage gestellt, weil ich dann immer wieder, manchmal bereitet man was vor, man ist in irgendeiner Sache und dann sagt man, oh Mensch, jetzt habe ich so viel zu dem Thema hier vorbereitet, tut man nur alles ein bisschen übertreiben oder tut man das jetzt zu viel da hineindeuten, was da alles sein muss. Und ihr merkt ja schon, dass es eine extreme Fülle ist von Dingen. Und da hatte ich auch gerade da beim Vorbereiten so eine Denkpause, und wo ich dann, da habe ich mir hier die Frage reingeschrieben, also jetzt geht es um die Aufgaben der Hirten, aber brauchen wir denn das eigentlich wirklich alles so genau beleuchten? Ist das so nötig und ist denn am Ende nicht irgendwo auch jeder für sich selber ein bisschen verantwortlich? Muss denn da überall ein Dienst her, da was sich irgendwie kümmert und macht? Und ich habe für mich Folgendes festgestellt als Antwort auf diese Frage. Ja, es stimmt, es gibt gewisse Bereiche, wo Menschen einfach für sich selber auch verantwortlich sind. Du kannst als Hirte nicht dir diese Last aufbürden, dass du jeden führen musst, jeden für jeden irgendwas alles entscheiden musst und dass auch jeder Jahr in die Berufung kommt. Also das wünschte ich mir auch als Ältester der Gemeinde, dass jeder von uns in die Berufung kommt, jeder stabil ist und alles. Aber es wird nicht so sein. Es wird auch immer was geben, wo ich sage, also mit der Person oder mit jenem komm ich eigentlich seit Jahren nicht weiter. Und ich glaube, das ist auch begründet, dass die Bibel auch ein Stück weit sagt, Schwache werdet ihr jederzeit unter euch haben. Es wird Schwache geben, die nur ihr Maß gehen können, was machbar ist. Und auch das müssen wir erdulden. Das heißt also, ein Hirte ist nicht dafür da, dass er jetzt alle irgendwie auf Format C bringt und dass alle schön spuren. Es geht um was ganz anderes. Aber im Grundsatz ist es so, dass Gott in uns Menschen das Verlangen gelegt hat, dass wir eigentlich einem Führer folgen. Das ist etwas, sicherlich der Humanismus heutzutage will uns das ausreden und will sagen, du brauchst niemanden, sei dein eigener Mensch und lass dir ja keine Vorschriften machen und alles. Aber das ist Welt. Und wir bringen nicht die Welt in die Gemeinde, sondern wir prägen mit den Prinzipien des Wortes Gottes, prägen wir die Welt. So rum wurde Schuh draus. Und es ist von unserer Schöpfung her, von unserer Anlage so, dass wir eigentlich eine Sehnsucht nach einem Hirten haben. Das beginnt schon in uns als Kinder. Wir haben die Sehnsucht nach Mama und Papa. Und wenn ein Kind ganz großen Schmerz hat, je nach Beziehung, und weint und macht, dann ruft das Mama oder Papa. Das wissen die Eltern von uns im Hof, unten ist irgendwas, die spielen schon eine Stunde lang unten im Hof, auf einmal heult und blickt, Mama! Oder von mir aus auch Papa. Und da merken wir, das hast du dem Kind nicht gelernt. Das ist dieses Instinkt, ich brauche diesen Führer und das ist unser Instinkt, ich brauche Gott. Und wir brauchen eigentlich einen Hirten. Und das möchte ich bewusst, bevor wir uns mit den Aufgaben von Hirten befassen, ja, es gibt Aufgaben und die sind richtig und die müssen erfüllt werden, weil sie von unserem Schöpfungsgrundgedanke von Gott her so in uns gelegt sind. Wir haben das Verlangen. Also ich habe hier einen Satz geschrieben, also bitte, es soll keiner beleidigt sein, aber wir sind als Schaf geschaffen. Es ist einfach so, von der Eigenschaft. Also ich will jetzt niemand mehr oder weniger viel andichten, aber dieses Führungsbedürfnis, so sind wir geschaffen. Und deswegen braucht's die Führung, braucht's diesen Hirtendienst. Und Gott möchte das. Und deswegen legt Gott so viel Wert auf seine Hirten. Und wir haben dann auch noch, ob wir so weit kommen, weiß ich nicht, aber wir haben etliche Hinweise im Wort Gottes, dass Gott sehr hart ins Gericht geht mit den Bereichen und mit den Leuten, die diesen Hirtendienst vernachlässigen. Und aber wir wollen uns ja heute damit beschäftigen, dass wir es eben nicht vernachlässigen, dass es auf viele Schultern kommt und dass da ja die ganze Gemeinde oder jeder in seiner Gemeinde gut leben kann, alle versorgt sind, weil wir so geschaffen sind. Und oftmals haben wir noch die Aufgaben, also bevor wir das noch genau betrachten mit den Aufgaben, mit den Hirten, haben wir manchmal auch noch das Problem, dass manches Schaf sich nicht mehr leiten lassen will, weil es verletzt ist. Weil es mit Leitung und mit Behirtung ganz üble Erfahrungen gemacht hat. Das war keine Behirtung, das war keine Leitung, sondern das war Manipulation oder Missbrauch oder Verletzung. Aber ich möchte trotzdem, ich weiß, dass es das gibt und es tut mir auch unendlich leid, dass da Menschen darunter leiden unter falscher Führung und unter Egoismus und unter dem, was auch Hirten oder Leiter falsch machen. Aber wenn du jemals eine Erfahrung oder auch solche Leute triffst, die Leute, die Erfahrung gemacht haben mit schlechter Führung, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, ist das nicht der Beweis dafür, dass es dir ohne Führung besser geht. Aber das müssen wir wissen und das müssen wir den Leuten wieder neu vermitteln und dann kommt wieder diese ganzen Sachen, Vertrauen schaffen, Sicherheit schaffen. Aber wenn du einmal Erfahrung gemacht hast mit schlechter Führung, mit Missbrauch und mit allem und besonders in Gemeinden, weil man das ja gar nicht vermutet, in der Welt, ja, da sind sie ja alle böse, aber in der Gemeinde, dass das so auf meiner Seele rumgetrampelt wird und dass man mich so missbraucht, das hätte ich an der Gemeinde nie gedacht. Und jetzt ordne ich mich niemand mehr unter. Ich muss mir das nicht nochmal geben, das lasse ich nie mehr mit mir machen. Das ist nicht der Fall, dass es den Menschen wirklich besser geht. Momentan ist das ihre Schutzreaktion vor einer neuen Verletzung. Und die muss man sehen und die muss man auch erstmal ein Stück weit akzeptieren, diese Schutzreaktion. Aber in der Tiefe, den Leuten geht es nicht besser ohne Führung. Im Gegenteil, sie fühlen sich haltlos, sie fühlen sich unsicher und sind eigentlich gefundenes Fressen für Verführung. Deswegen braucht es diesen Aufseherdienst, braucht es diesen Hirtendienst und besonders eben einen Hirtendienst, Aufseherdienst, der auch hinschaut. Der nicht wegschaut, sondern der hinschaut. Wie geht es den Leuten? Und wir hatten diese Bibelstelle, denen das Aussehen der Herde am Herzen liegt. So, jetzt kommen wir konkreter zu diesen Aufgaben. Und da möchte ich zwei Bibelstellen heraus oder dazu heranziehen. Die eine Bibelstelle finden wir im Hesekiel 34. Dort möchte ich zwei Verse zusammenbinden, die uns Auskunft geben über grundsätzliche Aufgaben von Hirten. Und dann möchte ich euch noch verweisen auf eine Stelle in Sacharja. Die hat eine kleine Besonderheit, die Sacharja-Stelle, weil dort an sich eine Negativaufzählung ist, die aber natürlich im Umkehrschluss uns vermittelt, was Gott denn möchte. Aber schauen wir uns mal erst einmal die Hesekiel-Stelle an im 34. Kapitel. Also uns geht es jetzt darum, was hat ein Hirte zu tun? Im 34. Kapitel von Hesekiel im Vers 4 lesen wir, das Schwache stärkt. Vers 4. Hier im Übrigen haben wir das jetzt auch, diese Negativaufzählung. Aber mir geht es darum, was die Aufgabe dann ist. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Also hier finden wir schon mal die Schwerpunkte. Das Schwache stärkt, das ist das, was Gott von seinen Hirten erwartet. Das Kranke heilt, das Verwundete verbindet, das Verscheuchte holt zurück, das Verlorene sucht. Und dazu schauen wir uns noch den Vers 16 an. Das ganze Kapitel befasst sich mit den guten Hirten und mit dem Hirtendienst. Und wie Gott auch sich selber präsentiert und wie er sagt, das ist das, was ich will. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Also hier finden wir also nochmal die Bestätigung auch dazu, um was es geht. Verlorenes suchen, Verscheuchtes zurückholen, Verwundetes verbinden, Schwaches stärken. Deswegen, und dazu gibt es noch eine Sache, die diese Sache noch vertieft, Sacharja 11. Dort haben wir, wie ich schon vorhin sagte, diese Negativaufzählung, die uns im Umkehrschluss diese Sache zeigt, was Gott eigentlich will. Und da kommt noch etwas Besonderes hinzu. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, Gesunde nicht versorgt, sondern das Gemästete frisst und ihre Klauen zerreißt. Also hier haben wir zwar die Negativaufzählung, aber im Umkehrschluss heißt das, eigentlich sollten wir das Vermisste suchen, das Zerstreute sammeln, das deckt sich mit der Hesekiel-Stelle, das Verwundete heilen und jetzt kommt noch etwas dazu, was ich besonders betonen möchte, versorgt das Gesunde. Also in beiden Stellen finden wir etwas, was den Hirten zu eigen ist sehr und das, wo sie lernen müssen. Aus der Hesekiel-Stelle gehen diese Sachen hervor, wir sind schnell, du bist schwach, ich will das stärken, du bist krank, ich will das heilen, du bist verwundet, ich will das verbinden, du bist verscheucht, ich will das zurückholen. Dieses Verständnis haben wir, das Verlorene wollen wir suchen. Hier in dieser Hesekiel-Stelle kommt hinzu im Vers 16 das starke Vertilgen. Das starke Vertilgen, wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ist für mich dieser Bereich, dass wir auch Stück weit Verteidiger sind. Der Leute, die uns anvertraut sind. Also ein Hirte ist nicht nur derjenige, der in allem mitleidet, das ist ein Teil, mitzuleiden, mit Verständnis zu haben, aber er verscheucht auch, dass das Starke steht hier in diesem Vers im Zusammenhang mit, was gegen die Herde steht. Also wir wissen das aus der David-Stelle, dass er den gegen die Bären gekämpft hat oder gegen Wölfe, die die Herde fressen wollte. Also das ist auch eine Aufgabe eines Hirten, zu sagen, was gegen die Leute steht, dass wir da sagen, ich bin an deiner Seite, auch als Verteidiger. Und daher kommt es auch, dass ein Hirte muss stark sein. Da muss eben auch kämpfen können. Dazu kommt dieser ganze Bereich geistlicher Kampf, Gebetskampf aber auch in manchen Dingen in gewissem Maße Selbstbewusstsein, vielleicht auch mal irgendein Gespräch führen, wo Uneinigkeit unter verschiedenen Geschwistern ist, wo man dann auch mal für den einen oder anderen, wenn wir uns, ich gehe immer davon aus, auf dem Gebiet der Wahrheit befinden, Partei ergreifen für den einen oder anderen. Das ist also auch eine Aufgabe von Hirten. Und die Sacharja-Stelle, die uns auch wieder das Gleiche zeigt wie die Hesekiel-Stelle, aber dort kommt noch hinzu, versorgt das Gesunde. Darauf möchte ich auch nochmal Wert legen und das mit extra betonen, weil das oftmals unterbelichtet wird. Weil wir als Hirten sind ja oftmals mit den Problemen beschäftigt. Es kommen die Leute zu uns, die da Hilfe haben wollen und hier Hilfe haben wollen und hier Gebet und hier Befreiungsgebet und hier könnte das ein Fluch sein, könnte das eine dämonische Belastung sein, was könnte denn das sein, was könnte denn das sein. Und wir tun das auch und wir sollen das auch tun. Aber es gibt in der Gemeinde nicht nur die Kranken. Es gibt in der Gemeinde auch die Gesunden und Gott sei Dank gibt es das. Und auch um die müssen wir uns kümmern. Und dort kommt etwas in Gebiet, ich weiß nicht, ob wir da heute noch drauf kommen, aber ich weiß, dass ich an anderer Stelle mein Konzept auch irgendwo mir mal die Notiz aufgeschrieben hatte, dass es gibt einen Bereich, wo wir als Hirten auch aktiv sind, wo wir nicht nur warten, bis Leute mit Problemen auf uns zukommen, sondern wo auch wir aktiv sind. Und vielleicht mal uns vom Heiligen Geist zeigen lassen, wen sprechen wir mal an? Zu wen gehen wir mal und sagen, ey du, ich würde gerne mal mit dir reden? Und da möchte ich besonders eben dieses Gebiet noch mit, also betonen, das müssen nicht nur so Leute sein, an denen man, die schon seit Monaten mit trauriger Miene durch die Gemeinde laufen. Sicherlich, die brauchen auch Hilfe und die sollen wir auch ansprechen. Das ist ein Teil der Hirtenarbeit. Aber einfach auch als Hirte mal zu sagen, ey, du machst seit Jahren treu diesen Kinderdienst und du machst das oft alleine und du bist, Mensch, 3 Sonntage draußen und hörst im Monat vielleicht eine Predigt. Hast du denn Zeit, das nachzuhören, die anderen, oder wie geht denn dir's, oder kriegst du langsam auf den Zahnfleisch? Weißt du, da gibt's Leute, die sind stark, die machen einen richtig guten Dienst. Und wir müssen als Hirten gucken, dass unsere Starken nicht nach ein paar Jahren dann auch zu den Schwachen gehören. Weil sie ausgebrannt sind, weil sie nicht mehr können, weil wir auch sie nicht geschützt haben. Weil da gibt's vielleicht selbstbewusste Menschen oder da gibt's Leute, die sind schnell und leistungsstark, leistungsbereit. Und wo du sagst, ach, geh zum Hans-Georg, der schafft das. Ach, der arbeitet eh für 2. Den kannst du mal fragen, ob er das noch macht. Und dieser arme Hans-Georg, der kann vielleicht nicht Nein sagen und leidet auch ein Stück weit. Der weiß, dass er stark ist und dass er für 2 schuften kann. Aber vielleicht leidet er auch darunter. Und das ist etwas, was auch zu den Aufgaben von uns Hirten gehört. Und deswegen möchte ich das noch ein klein wenig vertiefen und möchte das einfach, was bedeutet das dann noch im Einzelnen? Was bedeutet das, Starke das Schwache zu stärken, so rum, das Kranke zu heilen, das Verwundete zu verbinden? Welche Aufgaben haben wir denn da? Also eine große Aufgabe, die als eines hatte ich gesagt, mit dem Starken, mit dem Gesunden versorgen. Aber natürlich, ein ganz großer Schwerpunkt unserer Arbeit, unserer Aufgaben ist, dass wir Trost spenden. Dass wir Leute Verständnis haben, mit Leuten zuhören. Ich glaube, eine ganz große Stärke, eine der Aufgaben von Hirten liegt auch darin, zuzuhören. Manchmal reicht es alleine, zuzuhören. Einfach mal Zeit zu haben und zuzuhören, das tröstet Leute schon immens. Wo die sagen, ach schön, dass da mal jemand, ach ich wollte es dir einfach mal nur erzählen, ich komme schon klar damit. Ich weiß schon, ich muss beten, mache ich. Ach schön, dass du mir mal zugehört hast. Reicht manchmal als ein Hirtendienst. Da brauchst du noch gar keinen Rat geben, da brauchst du dich nicht groß aufschwingen. Da hast du Zeit investiert, hast du dein Leben ein Stück hingegeben und hast da in einer gewissen Weise Trost gespendet. Natürlich kommen dann, wenn das dann tiefer geht oder du wächst in dieser Aufgabe, kommen natürlich Dinge auf dich zu, Heilung und Aufarbeitung von seelischer Verletzung. Also das ist natürlich etwas, und je mehr unsere Welt sich von Gott entfernt, desto stärker werden diese seelischen Verletzungen. Und ich mache mir schon manchmal ein kleines bisschen Sorgen, in Anführungsstriche, was auf uns zukommt, wenn die Generation unserer jetzigen Kinder, die Zerbrüche erleben, die Vaterlosigkeit, Elternlosigkeit erleben in Größenordnungen. Also ich weiß es noch zu meiner Zeit, als ich in der Schule war, in meiner Klasse, knapp 30 Kinder, waren wir zwei aus geschiedenen Elternhäusern. Gab es zwei Buben, ich und noch ein Klassenkamerad von mir. Und jetzt kenne ich Klassensituationen, das ist genau umgedreht. Da gibt es zwei Kinder, die noch ein gesundes Elternhaus haben, wo noch der Vater der leibliche Vater ist und die Mutter noch die leibliche Mutter ist und die schon auch schon seit vielen Jahren verheiratet sind. Und alles andere Patchwork und nur der neue Mann von meiner Mutti und das und jenes und boah. Wie gesagt, wir haben genug Kinder gehabt und haben da genug mitgekriegt, wo ich dachte, Hilfe, was wird das werden? Und das ruft seelische Verletzung hervor. Am Gefühl, an den Empfindungen unserer Kinder, der Kinder, die es betrifft. Und das kommt zum großen Teil als Aufarbeitung auf die Hürden zu. Dann finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe von Hürden ist, nicht nur das Trost geben und das Aufarbeiten, auch das Aufzeigen von Gefahren und Lebenslügen. Es gibt viele Male, habt ihr selber in meinem Dienst erlebt, gemeinsam mit Conny zusammen haben wir das erlebt, dass Leute uns Dinge vortragen, die sie so empfinden. Das will ich den Leuten gar nicht mal sagen, dass sie uns anlügen. Ja, aber meine Mutti und mein Vati lieben, haben mich nie geliebt und die hatten auch nie Zeit für mich. Und das hat mich in die Krankheit, seelische oder körperliche Krankheit, verführt, gestürzt, gemacht oder wie auch immer. Und wir haben das erlebt, dass wir dann durch verschiedenes langes Arbeiten mit solchen Leuten zum Beispiel mal das Elternhaus kennengelernt haben. Und dann haben wir festgestellt, was der Vater mir dann erzählt hat. Ach, was ich nicht alles gemacht habe für meine Tochter. Da wollte die Musikschule und das. Und dann ist der Sportverein. Dann habe ich das gemacht. Dann haben wir das wieder verkauft. Bin ich mit ihr dorthin gefahren. Dann habe ich das mit ihr gemacht. Und das und das. Aber da gab es eine Schwester, die hatte das gleiche Hobby wie der Papa. Und da fühlte sich das an, dass der Papa nur für die andere Schwester Zeit hat. Weil die das gleiche Hobby hatten. Das Hobby von der anderen Schwester war nicht das vom Papa, aber trotzdem hat er ein Instrument nach dem anderen gekauft und eine Musikschule nach der anderen bezahlt, weil er auch wollte, dass die andere Tochter zu ihrem Glück oder zu ihrer Zufriedenheit kommt. Und rausgekommen ist immer nur die andere. Und das war eine Lebenslüge. Also auch das ist wichtig, dass wir mit Hilfe des Heiligen Geistes solche Dinge aufzeigen, Lebenslügen herausführen aus Ablehnung. Es gibt Verletzungen, definitiv. Ich gehe da total mit. Es gibt echt Verletzungen. Es braucht auch Trost. Aber es gibt auch ein Riesengebiet, wo Leute einfach schlicht und ergreifend in Lebenslügen leben. Und das ist eine Herausforderung für Hirten, dass die sagen, also mal ganz ehrlich gesagt, es kann eigentlich nicht stimmen, was du mir erzählst. Sag mal, hast du das schon mal von der Seite betrachtet? Könnte es sein, dass du da extrem verbittert bist und das gar nicht mehr gesehen hast, wie viel Liebe auch in dich gesteckt wurde? Ist nicht bei allen gleich, aber ich will das nennen, dass wir da wach werden, was auf uns zukommen kann, wenn wir mit diesen Dingen arbeiten. Dann ist mir ein ganz wichtiger Punkt, weil ich komme da halt noch da drauf, weil auch Seelsorge und Hirtendienst so ein bisschen ganz schnell in die Richtung Therapie geschickt wird, was mir gar nicht gefällt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt für Hirten ist das Herausführen aus der Welt und Vermitteln einer Ewigkeitsperspektive. Wenn wir Leute mit Problemen haben, besonders auch wenn wir dann in diesem Gebiet arbeiten, wenn Unerrettete, weil sicherlich die Arbeit der Hirten ist in der Gemeinde und auch in den Häusern. Aber trotzdem hoffe ich ja mal, dass wir noch mehr auch Umgang bekommen mit Leuten, die aus der Welt herauskommen. Und unsere Aufgabe ist das Herausführen aus der Welt oder für gläubige Leute das Herausführen aus weltlichen Denkweisen. Auch das gibt es. Da sind Leute gläubig und das hat nicht zwingend was zu tun, dass die sind in der Welt und ich muss sie herausführen in die Welt. Aber da gibt es vielleicht richtig weltliche Denkweisen, vielleicht über das Gebiet Versicherung oder irgendwas, was man da so hernehmen kann. Da gibt es extrem Ängste, Versorgungsängste oder irgendwas. Und dann müssen wir Hürden, die herausführen, als sagt, ja, ich weiß, dass ihr das Angst macht, aber das ist Maßstab der Welt. Aber der Maßstab bei Gott ist dieser. Und ich bring dich jetzt mit deinen Gedanken in dir, in das Reich des Herrn. Führe dich heraus aus der Welt, in das Reich von Gott. Und dort kannst du vernünftig denken und dort wird Sicherheit und kommen und die Angst aufhören. Und darüber hinaus, über das Herausführen aus der Welt in die göttliche Denkweise, führen wir dich noch weiter in eine Ewigkeitsperspektive. Ach was, du bist so traurig, dass du dir es nie leisten konntest, ein Haus zu bauen. Willst du mal was sagen? Das Haus kannst du nicht mit dem Himmel nehmen. Und solange du keine Mietschulden hast, wirst du auch Rentner, aber das Englische kommt noch. Also da gibt es so Dinge, wo wir Leute aus verschiedenen Denkweisen herausführen müssen in die göttlichen Denkweisen. Also zum einen komplett aus der Welt, wenn sie den Herrn nicht kennen, aber auch aus weltlicher Denkweise bis hin zur Ewigkeitsperspektive. Ich will das, dass ich dieser Dienst, oder da brennt mein Herz dafür, dass ich das mehr auf das Wort Gottes und auf die eigentlichen biblischen Maßstäbe bezieht oder gründet. Ich will nicht, und das ist auch nicht biblisch, dass Hirten nichts weiter sind wie christliche Therapeuten. Das ist nicht der Dienst. Das bezeichnet nicht diesen Dienst. Dass wir jetzt irgendwie Leute, die sonst zum Psychiater gehen würden, die gehen halt in der Gemeinde zum Seelsorger. Das ist ein Teil des Gebietes. Wir haben mit solchen Leuten Umgang. Logisch. Aber das ist lange nicht alles. Sondern da geht es um das Grundprinzip von der Welt in das Reich Gottes zu kommen und vom Reich Gottes in die Ewigkeit zu kommen. Also diesen Bogen musst du als Hirten haben, wenn du in irgendeiner Weise Rat gibst. Sonst verstrickst und verbobelst du dich in das Problem der Probleme und das Problem aus dem dritten Fall vom vierten macht das Problem vom fünften und dann voilà, das Problem siehst du gar nicht mehr. Wenn du nicht diese Ewigkeitsperspektive als Hürde hast und sagst, pass mal auf, es ist alles schlimm, was du mir erzählst, es ist wirklich schlimm, aber du musst mal komplett raus aus diesen Gedanken. Blödsinn. Und du musst mal anfangen, biblisch zu denken. Ein weiterer Punkt, eine weitere Aufgabe, Reich Gottes, Hürden im Reich Gottes, ich glaube, ist Elternschaft geben. Elternschaft, das sind für mich, also ich habe das Elternschaft genannt, ich meine natürlich geistliche Väter, geistliche Mütter. Das ist etwas, wo ich glaube, dass Hirten da herausgefordert sind und in gewisser Weise wird es ihnen auch leicht fallen, geistliche Väter und geistliche Mütter zu sein. Also das ist eine ganz wichtige Sache, weil das ein göttliches Prinzip ist, diese Elternschaft. Gott selber, dass ich als Vater, als Hirte präsentiere natürlich, aber auch als Vater oder auch, es gibt auch die Bibelstelle, wo das weibliche Geschlecht angesprochen ist als Mutter. Das ist etwas, wo ich glaube, das kommt ganz stark auf Hirten zu, Elternschaft geben. 1. Korinther 4, Vers 15, sagt Paulus auch, und wir haben uns, wo ich den Bibelvers der König vorgelesen hat, sagt, oh, gab's das damals auch schon? Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Lehrmeister oder Erzieher oder Zuchtmeister, das ist das, was es damals auch schon zuhaufe gab. Heute gibt es das vielleicht auch oder in verschiedenen anderen Facetten. Aber was gebraucht wird? Väter. Väter und Mütter. Und das kommt auf die Hürden zu, die in der Lage sind, zu ermutigen, Vertrauen herzustellen. Ja, das sind so für mich die Grundbasics, was das bedeutet, eben das Verwundete zu heilen, das Zerstreute zu sammeln, aber auch Gesundes zu versorgen. Das sind so die Aufgaben da drin. Und ich möchte noch einen kleinen Schritt weitergehen und möchte euch ein paar Folgen auch nennen, wenn wir in dieser Aufgabe arbeiten. Also etwas, wo du sagst, das wird dir begegnen. Und ich denke, das ist wichtig, das zu wissen. Und wenn du mit Leuten arbeitest, auch längere Zeit und ein Stück Leute begleitest, gibt es eine geistliche Verbundenheit mit den Menschen, für die du Verantwortung hast. Und ich nenne das besonders eben jetzt separat, weil das ist was anderes wie eine seelische Bindung.
Also das eine ist was Negatives, eine seelische Bindung. Wir hatten das vor uns bei diesem ganzen Gebiet, Leute an mich zu binden. Ich brauche die Leute für mein Wohlergehen und so weiter und so fort. Aber auch wenn wir das wissen, das haben wir besprochen, dass die seelische Bindung das Falsche ist und nicht gut ist. Trotzdem erleben das Hirten und werden Hirten damit umgehen müssen, dass sie stärker verbunden sind mit den Leuten, für die sie Verantwortung tragen. Du wirst das ein Stück erleben, dass du ein bisschen mitleidest. Das ist, das steckt in den Genen dieser Berufung. Und selbst Paulus, der ja als glaubensstabil und kräftig und als taffer Apostel dasteht, der sagt in Galater 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich glaube, diese Bibelstelle, Galater 4, Vers 19, die sagt das ganz deutlich, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide. Und dann bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also ich glaube, dieser Zusatz ist auch ganz wichtig, das zeigt, dass das nicht den Bereich einer seelischen Bindung betrifft. Es geht um die Leute, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Aber das dauert manchmal, da brauchen wir Barmherzigkeit, da brauchen wir Zeit und Geduld, bis es bei Leuten soweit ist, dass Christus in ihnen Gestalt annimmt. Und auf diesem Weg ist es nahezu normal, dass wir als Hirten dort für diese Leute, mit diesen Leuten, für diese Leute Geburtswehen leiden. Und mir ist es schon manchmal so gegangen, dass die meine anvertrauten Leute, also ich hoffe, ihr versteht das richtig, das sind nicht meine Leute, sie gehören dem Herrn, aber Leute, mit denen ich irgendwie einen näheren, tieferen Umgang habe für eine gewisse Zeit, um ihnen zu helfen, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Für diese Leute habe ich mitunter das gleiche Empfinden wie für meine eigenen Kinder. Also mir geht es jedenfalls so. Es gibt ein paar Leute in meinem Umfeld, in unserer Gemeinde, da sehe ich manchmal so, als wenn es meine eigene Tochter wäre oder mein eigener Sohn. Wo ich dann sage, komm, es geht schon. Ja, ich weiß, es geht weiter. Und wo ich sie schlicht und ergreifend auch so behandle, wie als wenn ich meiner eigenen Tochter und meinem eigenen Sohn einen Rat geben würde. Und das hängt ein Stück zusammen mit dieser Vaterschaft geben und mit diesen Dingen. Und das heißt, obwohl ich mir Mühe gebe und das bewusst bin, ich will zu niemand eine seelische Bindung aufbauen, will niemand an mich binden. Und trotzdem gibt es die Tatsache und eine Folge der Sache, dass ich in diesen Sachen arbeite als Hirte, dass ich eine gewisse geistliche Verbundenheit habe mit den Leuten, die mir auch gefühlsmäßig und manchmal sogar körperlich Schmerzen bereiten. Da fieber ich mit, ob sie, was die Antwort ist nach der Bewerbung. Und da freue ich mich wie ein König, wenn mich jemand anruft. Oh, ich muss mal was vorlesen, ich habe hier eine Einstellungszusage. Oh, Gott sei Dank. Es ist irgendwie, das ist wie so immer noch vorbei. Oh, ach, danke, da haben wir gebetet und alles. Und das ist irgendwie, das sind meine Freunde, das sind meine Kinder. Aber da hänge ich irgendwie zusammen und sage, oh, der hat jetzt eine Festeinstellung. Gott sei Dank. Das ist was, wo ich, das ist mir nicht egal. Und ich glaube, Hirten müssen irgendwie wissen, dass das so ist. Und nicht denken, habe ich hier irgendwie einen Fehler oder ist jetzt bei mir was faul, dass mich das so innerlich mitnimmt, dass da jetzt entlassen wurde oder dass die Freude mich so übermannt, dass da jetzt diese, das oder jenes erlebt oder geerbt oder gemacht hat. Ja, das ist so. Das ist so. Hirten arbeiten viel mit ihrem Gefühl. Da ist so ein Stück die Wahrnehmung begründet in dem Gefühl, wo Gott sagt, hey, du bist feinfühlig und das ist gut. Und damit ist das so. Aber warum dieses Vater- und Mutterschaft geben und dieses auch miteinander so verbunden im Prinzip wie ein Stück leiden oder wie ein Stück also mitfühlen, diese ganze Sache ist nicht, damit sich alle Beteiligten, wir als Hirten oder die Leute, als die so ein bisschen das genießen dürfen, dass sie sich alle gut fühlen, sondern diese Vaterschaft, das ist eigentlich das, was auch grundsätzlich von Elternschaft ausgehen muss. Die Hauptaufgabe ist, meine Kinder lebensfähig zu machen. Eigenständig, selbstständig lebensfähig zu machen. Und dafür braucht es eine Zeit lang diese Vaterschaft und diese Mutterschaft, wo sie... Also ich gehe wirklich mal so weit, ich sage, okay, ich mache das mal für dich. Das kann man nicht immer machen. Man kann nicht als Hirte sagen, ich bete für dich und du brauchst nicht beten oder so. Also nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Aber so ein bisschen von der Erziehung her gesehen, versteht ihr mich?
Da gibt's mal so eine Sache, wo ich sage, pass mal auf, jetzt baue ich dein Fahrrad und das nächste Mal bauen wir das Fahrrad zusammen und das übernächste Mal baust du das Fahrrad alleine. Damit die lebensfähig werden. Und da kann es so ganz starke Beziehungen geben, wo ich sage, pass mal auf, du guckst mir einfach mal zu und guck mal, so würde ich beten oder die Bibelstelle würde ich lesen oder das würde ich gerne machen oder das Gespräch würde ich führen und wenn du willst, gehe ich mit zu dem Gespräch. Das ist so ein bisschen Vaterschaft ausüben oder Mutterschaft ausüben, bis die eines Tages mal alleine laufen. Lebensfähig machen. Das muss immer nach Fokus sein. Und darin zeigt sich dann auch, habe ich die Leute an mich gebunden oder habe ich die Leute an den Herrn gebunden? Wenn ich mich freue, dass sie mich nicht mehr brauchen, dann hast du eine gute Frucht erzielt in deinem Hirtendienst. Wenn du dann beleidigt bist, dass sie dich nicht mehr brauchen, hast du was falsch gemacht. Die Menschen, wie sie sich entwickeln, wie wir sie führen, die sind wie so ein Beweis unserer Arbeit. Paulus drückt das mal aus, dass die Menschen ein Empfehlungsbrief sind. Ihr seid, also ihr könnt es nachlesen, 2. Korintherbrief 3, 1 bis 6, lassen wir jetzt mal aus Zeitgründen. Aber dass die Menschen, die er so behirtet, die er ausgebildet hat, dass es wie so ein Empfehlungsbrief war für ihn. An den Menschen, ihr könnt sehen, wie mein Dienst war, daran, was ist noch rausgekommen. Sind die Leute selbstständig geworden? Sind die Leute geheilt worden? Sind die Leute näher am Herrn? Arbeiten die und leben die selbst in ihrer Berufung? Da kann man sehen, was ist denn am Ende rausgekommen aus diesem Hürdendienst. Und was mir da sehr gut gefällt, ist ein Zitat, also wie gesagt, ja. Wer Zwickau kennt, der kennt Udachik Prinz, weil er den sehr oft bemühen. In den Anfangsjahren haben wir sehr viel von seiner Lehre gelernt. Und ein Zitat, was mir sehr gut gefällt, was er mal gesagt hat, als ich jünger war, machte ich mir Gedanken darüber, was ich predigte. Jetzt mache ich mir mehr Gedanken darüber, was ich bewirke. Denn den Baum wird man an seinen Früchten erkennen. Es nützt nichts, gute Predigten zu halten und gute Strategien zu verfolgen, wenn dabei keine guten Menschen herauskommen. Also das ist für mich irgendwie was meinen Dienst auch immer angespornt hat. Ich möchte das Gute, gut verstehe ich, selbstständig, sicher im Glauben, sicher im Selbstbewusstsein und ja, tragfähige Menschen, die auch andere wieder tragen können. Das ist das, was ich mir wünsche für meinen Dienst. Und die Bibel sagt das auch, dass jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Also ist es schön, dass ich das Seminar halte und dass ich darüber lehre. Ich denke, das ist auch notwendig. Ich mache das auch sehr gerne. Aber was das alles bewirkt, wird man daran sehen, an den Menschen, die irgendwann mal von mir Rat oder Hilfe gekriegt haben. Das wird so sein. Den Baum wird man an den Früchten erkennen. Kurze Pause.